bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden.
Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden.
Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein.
Und dann ging die große Scheiße wieder los.
Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch.
Guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, euch oder Sie wieder zu einer neuen Podcast-Folge vom Der kleinsten gemeinsamen Nenner begrüßen zu dürfen. Mit mir ist mein Moderator oder Co-Moderator Lennart Rosenkranz da. Wir sind digital zugeschaltet mit gleichzeitig unseren beiden Gästen. Einmal Herrn Theurer, der ist Bundestagsabgeordneter der FDP, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Digitales und gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung für, ich meine, den Schienenverkehr ist die richtige Bezeichnung. Genau. Und als zweiter Gesprächspartner haben wir Herrn Reisinger, man kann ihn Social Media Influencer nennen, er ist auf jeden Fall Bahnexperte, über YouTube, Twitter und Instagram informiert er, ich glaube sogar im wöchentlichen Rhythmus über die neuesten Bahn-News, neueste Modelle und so weiter, also ein wirklicher Experte und ich freue mich, dass Sie beiden es geschafft haben und dass wir es jetzt so geschafft haben und würde vielleicht mit der ersten Frage direkt schon beginnen. Wie oft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich zum Einstieg, wie oft nutzen Sie denn so im Monat den Bahnverkehr oder nutzen Sie ihn überhaupt? Ich meine, gibt ja auch andere Verkehrsmittel.
Wenn ich so auf die vergangenen 4 Jahre, vielleicht darf ich da beginnen, der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag zurückblicke, dann natürlich in Sitzungswochen, also einmal hin, einmal zurück und unter der Woche dann auch, aber davor war ich ja im Europäischen Parlament und da ist es natürlich bei den Distanzen in Europa, nach Brüssel, nach Straßburg oder in europäische Mitgliedstaaten so, dass die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger das Entscheidende ist. Also ich mache am liebsten alles, also mit dem Flugzeug ankommen und dann umsteigen auf den Zug, wenn es nicht anders geht, natürlich auch mit dem Auto. Also ich glaube, die Kombination ist das Entscheidende.
Herr Reisinger, wie sieht's bei Ihnen aus?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich ebenfalls pendle zum Teil, also mit dem Fernverkehr als Fernpendler, zumindest einmal die Woche hin, einmal die Woche zurück, wie es ja Herr Theurer ähnlich in seiner Vergangenheit beschrieben hatte, unterwegs bin und dann natürlich dann davon abgesehen zusätzlich auch noch im internationalen Fernverkehr auch viel unterwegs bin, eben aufgrund meiner beruflichen Geschichte dann für aktuelle Bahnthemen eben nicht nur in meinem Heimatland Österreich unterwegs bin, sondern eben auch in Deutschland und der Schweiz. Und ja, da kommt dort so einiges zusammen an Kilometern und man lernt auch einiges.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Um vielleicht dann direkt mal inhaltlich zu fragen, Herr Theurer hat schon angesprochen, Europäisierung der Bahn beziehungsweise der Bahninfrastruktur. Man hat ja aktuell wirklich Probleme, wenn man, ich sag mal, ich hatte das im Sommer, ich wollte nach Bukarest, ist aber auch genau, geht für alle anderen Ziele, französisch, spanische Ziele, wie auch immer, wenn man in Urlaub fährt, mit der Bahn zu fahren, ist da wirklich eine Herausforderung. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich zugeben, das Flugzeug dann genommen, weil es einfach praktikabler und kostengünstiger war. Was sind Ihre Meinung oder ist Ihrer Meinung nach, muss passieren in den nächsten Jahren, dass da entsprechend das Ganze konkurrenzfähig wird und ich mich dann in Zukunft dann auch beispielsweise als Kunde für den Bahnverkehr entscheide und für die Bahn? Da kann Herr Theurer vielleicht, weil jetzt Herr Theurer gerade Europa schon angesprochen hat, kann gerne beginnen. Was würden Sie vorschlagen oder was haben Sie im Sinn? Da.
Ja, also zunächst mal zeigen die Auswertung der Europäischen Kommission, dass der grenzüberschreitende Schienenverkehr zugenommen hat, allerdings nicht so stark wie der Flugverkehr. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so pauschal finde ich, ist Ihre Aussage nicht richtig. Also ich bin ja oft dann zum Beispiel von Deutschland nach Brüssel unterwegs gewesen, entweder mit dem ICE International oder auch mit dem Thales. Völlig klar, beispielsweise von Brüssel nach Paris fliegt kein Mensch, fährt jeder mit dem Zug, weil man einfach auch dann in der Innenstadt rauskommt. Ich kann das an anderer Stelle genauso bestätigen. Wir haben tolle Verbindungen, TGV-Verbindungen beispielsweise von Karlsruhe, von Stuttgart, von Frankfurt nach Paris. Innerhalb Frankreichs sowieso das Hochgeschwindigkeitsnetz, aber auch ein Ausflug nach Wien beispielsweise, ob beruflich oder privat, würde ich jederzeit mit dem Zug machen. Andere Relationen sind möglicherweise ein bisschen schwieriger, aber wenn wir mal genauer hingucken, es gibt ein dichtes europäisches Schienennetz. Wir wollen allerdings als Bundesregierung das noch weiter verdichten und haben ja im Europäischen Jahr der Schiene auch das Konzept TEE, Transeuropäischer Express 2.0, gestartet. Also wir glauben, mit besseren Hochgeschwindigkeits- und Nachtzugverbindungen wieder mehr Verkehre in Europa auf die Schiene zu kriegen und damit auch eine Alternative zum Flugverkehr zu stärken.
Herr Reisinger, teilen Sie die Einschätzung von Herrn Theurer so?
Ja, die teile ich durchaus, denn es ist doch schön, mit der Bahn unterwegs zu sein, auch im internationalen Verkehr. Und es funktioniert ja in vielen Relationen, wie ja auch schon richtig angesprochen, sehr, sehr gut. Gerade eben nach Frankreich von Deutschland, das sind ja hervorragende Verbindungen. Aber da gibt es sicher in vielerlei Hinsicht auch noch einiges zu tun. Also ganz richtig angesprochen, mit dem TEE 2.0 ist es ja durchaus so, dass hier viele weitere neue spannende Verbindungen aufgenommen werden oder wieder aufgenommen. Manche geplanten gab es ja auch früher schon. Jetzt ist es aber so, dass es da, denke ich, schon durchaus noch ein weiter Weg hin ist, bis man hier wirklich von einer vernetzten europäischen Bahnwelt sprechen kann. Also ich denke zum Beispiel an ein gemeinsames Ticketing-System, mit dem ich dann auch wirklich von zu Hause aus Tickets für zum Beispiel Bahnverbindungen in Frankreich oder Spanien einfach buchen kann. Da gibt es immer noch durchaus Schwierigkeiten, das so umzusetzen. Das funktioniert oft nicht mal in den Reisebüros. Genauso auch, dass man dann die Taktknoten natürlich entsprechend abstimmt auf internationale Züge, um dann auch im Urlaubsland, im europäischen Ausland gut weiterzukommen. Also das sind sicher Dinge, die sind schwierig, wie ja auch letztes Jahr im Europäischen Jahr der Schiene auch oft angesprochen wurde. Ich war da selbst beispielsweise unterwegs mit dem Connecting Europe Express. Das war auch sehr spannend, sich mit den Personen dort auszutauschen. Aber ich denke, der Wille ist da. Das wurde auch im letzten Jahr ganz klar gezeigt. Und ich denke, das wird auch jetzt so fortgeführt, dass man schon bestrebt ist, hier auch wirklich jetzt Veränderungen umzusetzen.
Also wenn ich da noch ergänzen darf, die Interoperabilität ist natürlich in der Tat ein Thema. Also wenn wir uns anschauen, beim LKW, beim PKW einmal zugelassen, kann man überall fahren. Das ist natürlich durch die unterschiedlichen technischen Systeme in der Europäischen Union noch nicht gegeben. Aber ich glaube, man ist schon ein gutes Stück vorangekommen. Und ich habe mir ganz aktuell jetzt mal die Fertigung in München von Siemens-Lokomotiven angeguckt, den Vectron mit 4 Pentographen, also 4 Stromabnehmern. Da kann man, glaube ich, schon einen Sprung nach vorne machen. Der ICE 3 Neo hat das auch. Also es gibt technische Lösungen, die sind allerdings sehr, sehr teuer. Beim Ticketing, Herr Reisinger, sprechen Sie mir voll aus dem Herzen, weil ich komme ja aus der Bahnstadt Horb am Neckar und ich kann mich erinnern, dass also zu Kindheitstagen dort man am Ticketschalter, am Fahrkartenschalter jede Verbindung in Europa kaufen konnte. Allerdings waren die da nicht an diesen ausgedruckten Karten zu haben, sondern der Bahnbeamte damals noch wälzte irgendwie mehrere Kursbücher und schrieb dann einen handgeschriebenen Zettel. Und das war dann ein europäisches Ticket. Übrigens auch hinter den eisernen Vorhang konnte man fahren, also in die sozialistische Welt des Warschauer Paktes. Also Klammer auf, die Vereinbarung zwischen den Eisenbahngesellschaften Europas gibt es. Das digital abzubilden ist absolut notwendig. Das ist noch nicht so einfach, wie es eigentlich sein müsste. Der Flugverkehr macht es vor. Wir wollen jedenfalls als Bundesministerium für Digitales und Verkehr genau dieses Ticketing, dieses europäische Ticketing vorantreiben. Wir brauchen dafür aber natürlich die Eisenbahnverkehrsunternehmen und gegebenenfalls auch die Daten. Für Deutschland schlagen wir ja hier ein Mobilitätsdatengesetz vor.
Sie sprechen es gerade an. Thema Ticketing. Österreich hat ja, ich meine, seit dem Oktober, seit dem Herbst, das ist Klimaticket, dass man für um den linken Daumen 1100 Euro sämtliche Verkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel in Österreich nutzen kann. Herr Reisinger, was sind da Ihre Erfahrungen? Und an Herrn Theurer, würde sich sowas auch für Deutschland anbieten?
Gut, da beginne jetzt vielleicht mal ich mit Erfahrungen. Ich glaube, da kann man dann ganz gut anschließen. Ja, Klimaticket, 3 Euro pro Tag, der gesamte öffentliche Verkehr in Österreich, also nicht nur die Eisenbahnen, Nah- und Fernverkehr, sondern auch alle Busse und alles, womit man sonst noch so im öffentlichen Verkehr von A nach B kommt, das ist natürlich eine Ansage und das ist etwas, was sich erstens sehr, sehr gut verkauft. Also da gab es schon an den ersten Tagen eine extrem hohe Nachfrage danach, was ja auch schön ist. Und das ist was, was auch deutlich günstiger kommt als bisher. Es gab ja auch bisherige Angebote und das ist jetzt nochmal ein ordentliches Stück günstiger. Was toll ist, und der dritte Punkt natürlich, man kann mit allem immer überall fahren. Auch das natürlich ein Faktor, der das Ganze irgendwie angenehmer und direkter macht. Aber natürlich in Deutschland bei weitem nicht so einfach umzusetzen, vor allem für einen Preis, der attraktiv ist. Einfach aufgrund der Größe des Landes kann man nicht hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt, ja, keine Ahnung, für 4 Euro pro Tag ein Ticket, mit dem man durch ganz Deutschland kommt. Das ist einfach nicht umsetzbar aufgrund der Größe. Und deshalb würde das hier preislich eben weitaus weniger attraktiv sein.
Also zunächst mal möchte ich aus meinem eigenen Leben die Erfahrung mal wiedergeben, dass meine ersten größeren Bahnerfahrungen das Tremper Monatsticket und Interrail waren. Das sind natürlich total super Angebote. Man kann praktisch jeden Zug benutzen, also fast jeden. Ein paar waren damals auch schon ausgeschlossen. Also solche Netzkarten, die sind natürlich einfach auch klasse. Bahncard 100, ich muss mich nicht kümmern, ich steige ein und aus. Aber es ist natürlich, wenn das Gebiet Bundesrepublik Deutschland ist riesig, Herr Reisinger hat es dankenswerterweise bereits gesagt. Also wenn schon Bayern größer ist und mehr Einwohner und Verbindungen abdeckt als das ganze Land Österreich, dann haben wir sofort das Thema Durchtarifierung, Durchtarifierungsverluste. Und das kriegt man zu günstigen Preisen irgendwie nicht oder nur sehr, sehr schwer abgedeckt. Also es gibt ja diese Klimatickets auch in den einzelnen Verkehrsverbünden oder in den Bundesländern. Es gibt attraktive ja auch Ferienangebote. Ich persönlich habe mich auch eingesetzt für ein kostenloses Interrail für jeden jungen Bürger, für jede junge Bürgerin in Europa, um Europa kennenzulernen. Aber ich glaube, man kann nicht generell sagen, dass solche Spartickets für den gesamten Verbund in jeder Fahrrelation Sinn machen, denn natürlich gibt es Wochenend- oder Sparangebote von München nach Hamburg für 20 Euro. Wenn ich das aber zu Hauptverkehrszeiten in eh schon völlig überlasteten Zügen und bei völlig überlasteten Trassen anbiete, dann verliert ja der Preis seine Steuerungswirkung. Ich persönlich bin also der Meinung, dass wir die Überlastung der Infrastruktur, die wir ja auch irgendwie haben, ein Stück weit dadurch kleiner kriegen, dass derjenige, der halt einen Umweg in Kauf nimmt, dann ein günstigeres Ticket bekommt. Also so müssen wir es, glaube ich, lösen.
Ja, Sie sprechen schon an Überlastung der Schienen. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe als Vorbereitung quasi dann einige Statistiken gewälzt und hier steht ein dann von der Allianz pro Schiene, einem, ich sag mal, Lobbyverein für Eisenbahnverkehr. Und der hat mal dargestellt, 2019, das war natürlich vor ihrer Zeit im Verkehrsministerium, aber dennoch ja irgendwie auch eine relativ aktuelle Zahl, das Schienennetz minus 14,9% Größe im Vergleich zu 1995, Güterverkehr und Personenverkehr deutlich gesteigert. Gerade der Güterverkehr ist ja auch ein Thema, was zum Beispiel im Koalitionsvertrag angesprochen wird, was man steigern möchte. Jetzt sind hier schon einige Problematiken angesprochen. Es wird immer mehr, die Trassen sind jetzt, werden nicht mehr, sondern eher weniger, es werden Trassen stillgelegt. Wie kann man denn gerade für Deutschland dieses Problem lösen und wie kann man es vielleicht auch relativ schnell lösen? Denn die Problematiken sind ja da. Jetzt vielleicht erstmal an Herrn Theurer zurück die Frage.
Ja, Deutschland hat ja eines der dichtesten Schienennetze der Welt, 33.000 Kilometer. Davon ist das meiste bundeseigen, was die Infrastruktur angeht. Vor allen Dingen in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre sind sehr, sehr viele Strecken stillgelegt worden. Also ich erinnere mich, dass ich mit 16 bei den Jungen Liberalen für den Streckenerhalt der Strecke Eutingen-Freudenstadt erfolgreich gekämpft habe. Die ist mittlerweile auch elektrifiziert, diese Strecke. Wir haben viele Strecken ja auch revitalisiert, etwa die Schönbuchbahn, die Ammertalbahn, um mal zwei aus Baden-Württemberg zu nehmen. Und es gibt dafür erhebliche Bundesmittel, um Strecken auch wieder zu revitalisieren nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Aber was Sie ja gerade angesprochen haben, ist, von den 33.000 Kilometern sind etwa 5.000 Kilometer das sogenannte Kernnetz. Und die sind sehr, sehr stark belastet. Und leider leiden wir tatsächlich darunter, dass in den 80er, auch 90er Jahren, als die Bahn auch börsenfähig gemacht werden sollte, Weichen herausgerissen wurden, Umleitungsstrecken weggefallen sind. Und es ist jetzt das Ziel der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, genau diese Engpässe zu beseitigen. Dazu soll eine Beschleunigungskommission eingesetzt werden. Bei den hochbelasteten Strecken, glaube ich, sind aber drei Dinge notwendig. Erstens die Erhöhung der Kapazität durch ein digitales Kapazitätsmanagement und durch digitale Führungstechnik. Zweitens eine Berücksichtigung im Trassenpreissystem. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, die Lenkungswirkung des Preises da auch wirken zu lassen. Also wer eine Umleitung oder einen längeren Weg fährt, kriegt dann halt eine günstigere Trasse. Und drittens, klar, wir brauchen schon auch noch Investitionen in die Infrastruktur. Die eine oder andere Neubaustrecke, auch Hochgeschwindigkeitsstrecke ist notwendig, aber vor allen Dingen die Beseitigung von Engpässen.
Ja, die Investition jetzt einmal eine kleine Rückfrage danach zu Ihnen, Herr Reisinger. Aber hier, ich habe eine Veröffentlichung vom Umweltbundesamt Schienennetz 2025-2030 gefunden. Ist schon einige Jahre alt, aber da werden vor allen Dingen gerade auch für die Kernschienenausbau wird angesprochen, die Bauzeiten wichtiger Projekte, unter anderem wie der Rheintalbahn, steuern auf 30 bis 40 Jahre zu. Hier wird davon gesprochen, dass es ganz große Hindernisse quasi gibt. Wie gedenkt denn die Ampelregierung da dann beispielsweise voranzukommen, dass man zum Beispiel Planungsverfahren vereinfacht?
Die Rheintalbahn als wichtige Zulaufstrecke zum Alpenbasistunnel nähert, ist ja leider eine unendliche Geschichte. 60 Jahre wird darüber schon diskutiert, deshalb finde ich es auch wichtig, dass man jetzt dranbleibt und dass das auch mit aufwendigsten Bürgerbeteiligungsverfahren gefundene, also die Streckenvarianten, dass die dann auch umgesetzt werden. Wir haben ein sehr kompliziertes Planungs-, Genehmigungs- und Umweltrecht. Wir haben uns als Koalition zum Ziel gesetzt, die Planungsverfahren zu beschleunigen. Wir wollen die Zeiten auf mindestens die Hälfte reduzieren. Dazu ist Gesetzgebung erforderlich, möglicherweise auf EU-Ebene. Das ist sehr langwierig. Dazu ist aber auch ein besseres Prozessmanagement zum Beispiel der beteiligten öffentlichen Behörden möglich. Und genau das gucken wir uns gerade an mit einer Arbeitsgruppe hier im Haus. Und es ist dazu im Kanzleramt auch eine Steuerungsgruppe eingerichtet worden. Also es erklärt der Wille des Bundeskanzlers, der Bundesregierung, dass eben Planungsverfahren dringend beschleunigt werden, weil wir ansonsten die Klimawende und die Verkehrswende nicht schaffen.
Vielen Dank. Da geht ja anscheinend was voran. Herr Reisinger, einmal so aus Ihrer Perspektive, vielleicht auch eher als Nutzer bzw. Experte, jetzt nicht der politische Arm quasi, der das entscheidet. Wie beurteilen Sie denn die Situation, beziehungsweise was glauben Sie, was könnte da auch nochmal an, vielleicht auch als Tipp an Herrn Theurer, was könnte da noch passieren, woran vielleicht auch die Ampelregierung nicht gedacht hat? Also, oder aus Ihrer Perspektive, ich meine, vielleicht werden Sie den Koalitionsvertrag mit dem Bahnverkehr gelesen haben, da stehen ja viele gute Dinge drin. Was hätten Sie noch an Anregungen, die es da quasi noch gäbe?
Für einen Ausbau des Bahnverkehrs jetzt, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Also ganz allgemein, ja. Naja, also ich finde schon, dass da sehr, sehr viel Wichtiges und Gutes drinsteht im Koalitionspakt, wo es natürlich immer so ist, es wird nicht unbedingt alles umsetzbar sein, in dieser Zeit zumindest. Also, aber ich finde jedenfalls die Pläne und die Punkte, die drinstehen, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Also mir ist vor allem wichtig im Fernverkehr schon auch natürlich, wie es ja auch angepriesen wird und was man sicher auch versuchen wird, auch weiterhin Wert darauf zu legen, dass die Bahn im Fernverkehr natürlich zuverlässiger wird. Das ist so etwas, das hört man irgendwie andauernd. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgeschmackt mittlerweile, aber ich denke, da geht es tatsächlich nicht einfach nur darum, dass die Bahn pünktlich ist, weil die Bahn ist gar nicht so viel zu spät oder so oft, wie man das im öffentlichen Diskurs manchmal merkt. Aber es geht eben darum, diese öffentliche Meinung irgendwie zu ändern und das Thema des Bahnfahrens auch ein bisschen mehr in die Richtung zu rücken, dass man sagt, okay, das ist zu allergrößten Teil zumindest zuverlässig und man kommt da gut von A nach B und das nicht immer noch im öffentlichen Diskurs irgendwie beherrschender Teil ist, ja, Störung und heute funktioniert es wieder nicht. Also das, denke ich, ist schon sehr wichtig, weil das viele, die sich einfach nicht so sehr mit dem Thema Bahn und auch Politik beschäftigen, immer noch denken. Und natürlich, was mir auch ein wichtiges Anliegen ist, das ist aber relativ schwer zu lösen, ist das Thema der Preisgestaltung bei der Bahn, vor allem wenn es um kurzfristige Fahrten geht. Also ich denke, das kennen sehr viele, wenn dann die ganzen Spar- und Supersparpreise irgendwo wegfallen, hat man dann den Flexpreis, ja, der dann auch natürlich Angebot- und Nachfrage bedingt sehr, sehr teuer ist und der dann eben preislich keinen Vergleich mehr darstellt. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre, denn da kostet es mich ja, egal wann ich fahre oder egal wann ich entscheide zu fahren, gleich viel. Und das ist sehr, sehr schwer tariflich zu lösen, denn schließlich hat man Angebot und Nachfrage und muss das ja austarieren. Aber ich denke, dass das etwas ist, was auch bei den Menschen dann immer wieder dafür sorgt, dass man sagt, okay, die Bahn ist ja so teuer, was meist nicht stimmt, aber manchmal eben doch. Und das wird schwierig zu lösen sein, aber wäre sicher etwas, was die Bahn auch weiterhin noch attraktiver macht.
Ja, Preise, ein bereits angesprochenes Thema. Herr Theurer, könnte sich hier in dem Fall die Bundesregierung, hat die Bundesregierung dort einen Einfluss drauf, zum Beispiel über Subventionen, ist jetzt für die FDP natürlich eher ein kritisches Thema, aber glauben Sie, da lässt sich was an den Preisen ändern, um sie noch attraktiver zu machen?
Also zunächst mal ist ja der Steuerzahler ganz erheblich beteiligt an der Finanzierung des Verkehrsträgers Schiene. Das ist auch gut so, denn der ist klimafreundlich. Also wir werden die Schiene als ersten Verkehrsträger ja elektrifizieren können und dann über regenerative Energieerzeugung auch klimaneutral fahren. Fahren wir ja heute auch schon. Also im Fernverkehr zu 100% regenerativ und im Güterverkehr im Übrigen auch zu 90%. Das ist schon mal eine starke Leistung. Im Nahverkehr, der ja subventioniert wird, dafür gibt ja der Bund rund 10 Milliarden Euro jährlich an die Länder dynamisiert, jedes Jahr steigt der Betrag. Da ist auch eine erhebliche, also finanzielle Unterstützung schon dabei. Die Nahverkehrstickets sind also vom Bund schon subventioniert, aber sie werden auch noch von den Ländern und den Kommunen subventioniert, was ja auch gut ist, weil man möchte ja einfach da auch ein niederschwelliges, günstiges Verkehrsangebot bieten. Das ist von Kommune zu Kommune oder von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund unterschiedlich. Da spiegeln sich natürlich auch Prioritäten vor Ort wieder. Ich möchte aber nochmal auf die Attraktivität eingehen. Ich glaube, wenn wir uns mal genauer anschauen, ist der Schienenverkehr ja durchaus günstig. Also insbesondere dann, wenn er dazu führt, dass man kein eigenes Auto braucht. Also die Fixkosten beim Auto, also Anschaffung, Abschreibung, Reparaturen, Versicherung, die rechnen ja die wenigsten, die meisten rechnen ja nur die Grenzkosten. Und gerade bei Familien ist es häufig so, selbst wenn sie ein Auto haben, brauchen sie unter Umständen, wenn beide Ehepartner arbeiten, ein zweites Auto, wenn es keinen attraktiven Nahverkehr gibt. Also ich meine von Kindern und Jugendlichen jetzt mal ganz zu schweigen. Und ich glaube, dass da einfach die Schiene oder auch überhaupt der öffentliche Personennah- und Fernverkehr eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und für die Attraktivität ist Pünktlichkeit entscheidend, ist aber vor allen Dingen ja auch der Taktverkehr entscheidend. Und beim Taktverkehr geht es einfach darum, dass wir es gut verzahnen. Und mit dem Deutschlandtakt, glaube ich, haben wir schon ein richtiges Konzept auf die Schiene im wahrsten Sinne des Wortes gebracht. Das ist für mich der Gamechanger schlechthin. Zuerst der Fahrplan und dann die Infrastruktur und dann der Betrieb. Also die Schweiz hat es uns vorgemacht, ist allerdings ein viel kleineres Land, aber für mich eigentlich immer ein gutes Vorbild, sodass wir wegkommen von der Streckengeschwindigkeit hin zur Systemgeschwindigkeit. Und umsteigen ist ja auch im Übrigen dann kein Problem, wenn ich einen Anschluss stabil und verlässlich erreiche. Und wenn der dann am selben Bahnsteig oder am Bahnsteig gegenüber fährt, dann ist das eigentlich auch kein Thema. Und dann wechsle ich auch mal den Zug und komme trotzdem eben im System pünktlich an. Klammer auf, wie oft steht man mit dem Auto im Stau, also gerade in Hauptverkehrszeiten. Also vor dem Hintergrund ist ja die Bahn, die Schiene, ein sehr auch attraktives Verkehrsmittel.
Genau, also wenn ich da noch mal kurz replizieren darf drauf. Ich sehe das genauso wie Sie und ich habe jetzt den Deutschlandtakt oder Taktverbindungen eben deshalb nicht angesprochen als Problem, weil ich da eben sehr, sehr zuversichtlich bin, dass ich da mit den künftigen Taktverbindungen, Plänen Deutschland-Takt dort wirklich viel tun wird. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus in den Plänen. Und da denke ich auch wirklich, dass das, wie Sie sagen, Herr Theurer, wirklich ein neuer Meilenstein wird beim Thema Bahnverkehr. Trotzdem bleibe ich dabei, Preise im Fernverkehr kurzfristig im Fernverkehr sind zum Teil immer noch wirklich teuer. Also das ist etwas, was auch so im Allgemeinen ein bisschen verankert ist. Ich spreche nicht von Sparpreisen, von Supersparpreisen. Das sind wirklich Angebote, die mich oft als Kenner auch noch umhauen, weil ich sage, wow, zu so einem günstigen Preis und für die Leistung. Ja? Aber wenn ich davon eben mal wegkomme aus irgendeinem Grund und eben zum Beispiel das Auto weggeben möchte und vollständig auf die Bahn umsteigen möchte, mir eben aber keine Bahncard 100 leisten kann oder sich die nicht lohnt und ich dann öfter kurzfristig im Fernverkehr unterwegs sein muss, dann ist das, denke ich, immer noch etwas, das noch nicht ganz so attraktiv ist, wie es vielleicht sein sollte. Aber wie gesagt, Umsetzung schwierig, das ist auch mir klar.
Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich einen kleinen Schwenk, einen inhaltlichen, einen letzten, bevor wir auch fast schon zum Ende kommen. Da der ja kaum angesprochen wird im öffentlichen Diskurs, aber dennoch gerade für die Bahn und die Schienen eine große Rolle spielt, der wurde auch schon ein, zwei Mal hier gerade genannt, der Güterverkehr ist ja eine große Thematik. Vielleicht auch nochmal Ihre Meinung dazu, denn da hat das Statistische Bundesamt hat eine Zahlenauflistung gemacht zum Thema Verkehr, das macht sie jedes Jahr. Und von 2009 bis 2020 ist der Transport an Menge im Schienenverkehr, was Waren angeht, nur um 8.000 Tonnen gestiegen bis 2020. Im innerdeutschen Verkehr, also innerhalb von Deutschland, von irgendwie München nach Berlin, ist ja sogar gesunken um 2.000 Tonnen. Im Vergleich dazu ist aber der Verkehr innenländischer LKWs um 400.000 Tonnen gestiegen, also deutlich mehr als es überhaupt Verkehr pro Jahr gibt im Schienenverkehr, was da eben entsprechend der Transport angeht, auch ein deutliches innerdeutsches Wachstum. Wie schaffen wir diesen Trend quasi umzukehren? Wie können wir nochmal dafür sorgen, weil dass da die Angebote auch einfach besser werden und ist ja eine marktwirtschaftliche Sache, die sich rechnen muss. Wie schaffen wir es da dann, vielleicht auch hinsichtlich der Corona, der aktuellen Krise, was Öl und so weiter angeht, da perspektivisch günstiger, resilienter und besser zu werden? Was ist da Ihre Meinung zu? Herr Theurer, fangen wir mal mit Ihnen an.
Ja, also zunächst mal ist es ein gutes Signal, dass es der Schiene gelungen ist, den Model-Split-Anteil, also den Anteil am Güterverkehr zu steigern. Es gab also auch Jahrzehnte, wo der Güterverkehrsanteil immer mehr zurückgegangen ist. Und da der Güterverkehrsanteil insgesamt, Sie haben es angesprochen, steigt und das meiste über den LKW abgewickelt wird, Klammer auf, Schiff, Binnenschiff, darf man natürlich auch nicht vergessen, ist auch noch eine Alternative bei hochbelasteten Straßenverbindungen, ist es die Herausforderung, wie kriegen wir also den Schienengüterverkehrsanteil erhöht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den bis 2030 auf 25% Model-Split-Anteil zu erhöhen. Das ist ein absolut ambitioniertes Ziel, das nur klappt, wenn verschiedene Dinge ineinander greifen, etwa die von mir vorher angesprochene Digitalisierung, aber natürlich auch eine Steigerung der Effizienz im System. Das Gütersystem ist also völlig veraltet. Wir haben hier immer noch die mechanische Kupplung, Ich habe jetzt gerade mal am Rangierfeld Nord in München selber einen Güterwagen angekuppelt. Das ist schwerste Arbeit. Die wird bei Nacht von Rangieren und Rangierinnen bei Wind und Wetter erledigt. Das ist auch verletzungsanfällig. Das wollen wir durch die digitale automatische Kupplung lösen, die ja europaweit ausgerollt wird. Da habe ich mal nur ein Beispiel genannt, was man tun kann. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass der Güterverkehr auf der Schiene seine Systemvorteile in Deutschland nicht ausspielen kann. Denn Güterzüge, die bis zu 120 Stundenkilometer fahren können, die fahren oft dem Nahverkehr hinterher. Also der Fernverkehr ist schneller, aber die Güterverkehre sind schneller als Regionalbahnen und S-Bahnen, müssen aber dann insbesondere in den Knoten da hinterher bummeln. Es fehlen Überholstrecken, es fehlen Ausweichgleise und genau an diese Themen wollen wir rangehen. Und im Übrigen, marktwirtschaftlich lässt sich Güterverkehr wirtschaftlich organisieren, etwa in den USA und in Kanada, wo kaum Personen über die Schiene transportiert werden. Da fahren die Güterverkehrsgesellschaften eigenwirtschaftlich mit Gewinn. Allerdings sind da die Güterzüge 3 Kilometer lang und die transportieren nicht nur einen Container, sondern 2 und die haben auch kein Personal an der Strecke, sondern die Lokführer halten dann halt an und machen das, was sie machen müssen. Also ein anderes System. Wir haben in Europa dem Güterverkehr diese Möglichkeiten nicht gegeben. Wofür ich als Schienenverkehrsbeauftragter kämpfe, ist, dass der Schienengüterverkehr eine faire Chance bekommt. Und es bedeutet, wir brauchen eben auch einen politischen Konsens in der Bevölkerung, dass Güterverkehr genauso berechtigt fährt wie Personenfern- und Nahverkehr. Und genau dafür arbeiten wir.
Ja, also ich denke auch, dass die digitale automatische Kupplung, wie Sie schon angesprochen haben, Herr Theurer, ein wirklich großer Schritt ist. Und ich konnte mir die auch gerade vor 2 Wochen schon ansehen. Also ich stimme mit Ihnen überein, 25% ein ambitioniertes Ziel. Und ich finde auch, dass man durchaus sagen kann, dass die digitale automatische Kupplung hier ein großer Schritt vorwärts ist. Eben auch, was das Thema Zugintegrität angeht. Also man kann dann längere Züge fahren, die durch ETCS Level 3 dann auch schneller sein können zum Teil. Und das ist sicher etwas, das viel bringt und auch den Güterverkehr dann wirklich in Richtung dieser 25% Modalsplit führen will.
Ja, wir haben jetzt über viele Themen bereits gesprochen und ich habe auch, oder wir haben das Gefühl, dass sich in den nächsten Jahren einiges tun wird, dass Schienenverkehr noch attraktiver wird. Vielleicht als Abschlussfrage an Sie beide, wo sehen Sie den Schienenverkehr in 10 Jahren in Deutschland? Fahren wir dann, haben wir alle keine Autos mehr, fahren wir nur noch Zug in einem Taktverkehr, der uns Anschlüsse garantiert, oder haben wir noch Verbesserungspotenzial, was wir dann immer dann noch sehen werden?
Also ich glaube, dass der Schienenverkehr wirklich eine gute Zukunft hat, wenn wir Innovation und technologischen Fortschritt da auch zulassen, denn zum Teil nutzen wir Systeme, die sind 50 Jahre alt oder älter. Vor dem Hintergrund glaube ich jetzt nicht, dass die Schiene das Auto komplett ersetzen kann oder den LKW oder auch das Flugzeug, aber einen stärkeren Anteil übernimmt als umweltfreundliches Mobilitätsmittel der Zukunft. Darauf setze ich jedenfalls und ich setze auf die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger. Wir sehen ja etwa an der Strecke München, Nürnberg, Berlin, dass hier der schnelle Fernverkehr den Flugverkehr überflüssig macht. Von Nürnberg nach Berlin gibt es gar keine Flüge mehr. Von München überlegt sich wirklich jeder, ob er da ein Flugzeug nach Berlin steigt. Deshalb sind ja da auch die ICEs hervorragend ausgelastet. Also das zeigt ja, wenn die Schiene ihre Systemvorteile ausspielen kann, dann ist sie ein außerordentlich attraktives Verkehrsmittel.
Ja, ich denke auch, dass wir in 10 Jahren weitaus mehr Bahn fahren werden, als wir es jetzt tun. Und ja, ich freue mich drauf. Ich denke auch, dass das eine Chance wird für uns alle, fürs Klima. Und hier wird man auch weiterhin den Menschen zeigen müssen, dass es attraktiv ist, Bahn zu fahren. Und dann werden es auch in Zukunft noch mehr Menschen tun. Und das ist etwas, was ich auch als meine Aufgabe sehe und etwas ist, was die Politik auch hier, denke ich, weiterhin forciert. Und an der Stelle auch mein Dank dafür, dass hier in den europäischen Ländern weitaus mehr weitergeht in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren, als das vor wenigen Jahrzehnten der Fall war.
Gut. Dann danke ich Ihnen für beiden für die Teilnahme und würde dann jetzt zum Ende quasi einfach noch ja, Ihnen beiden eben danken.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Und dann einen schönen Tag.
Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen ist noch manches erspart geblieben.